Stefan Irmer war das mit dem Titel Les Anchois aus den Quatre Hors d'œuvre für Klavier von Giacchino Rossini. Rossini gilt ja als Gourmet unter den Komponisten. Und er ließ sich nicht nur gerne bekochen, er stand auch selbst gern und oft am Herd. Bis heute zeugen zahlreiche Rezepte alla Rossini von dieser großen Kochleidenschaft. Wer gerne kocht, tut das natürlich am liebsten in einer gut ausgestatteten Küche. Und in Zeiten, in denen man kaum noch rausgehen kann, wird die Küche, neben Bett, Schreibtisch und Sofa, zu einem der wichtigsten Orte des Rückzugs ins Private. Tatsächlich vermelden Küchenstudios derzeit steigende Umsätze. Wie sieht sie aus, die Küche von heute? Welche Rolle spielt sie im Wohnumfeld? Und wie viel Studio braucht die Küche? Kilian Staus ist Professor für Innenarchitektur und Designtheorie an der Technischen Hochschule Rosenheim und Autor des Buches Die Küche zum Leben – Perspektiven für den Lebensraum Küche. Guten Morgen, Herr Staus.
Guten Morgen, Herr Brandl.
Herr Staus, sind Sie eher der Küchentyp oder verbringen Sie Ihre Freizeit doch lieber im Wohnzimmer?
Also eher in der Küche als im Wohnzimmer, weil die Küche ist ein wunderbarer Ort auch für die Familie, für unterschiedliche Begegnungen auf unterschiedlichen Ebenen. Das Wohnzimmer ist da vergleichsweise monofunktional.
Lassen Sie uns doch mal auf die Geschichte der Küche schauen. Seit wann gibt es überhaupt Küchen in ihrer heutigen Form, also als in den Wohnraum integrierte Kochstelle?
So wie wir es heute kennen, in etwa seit 100 Jahren. Also Margarete Schütte-Lihotzky als große Reformerin im neuen Frankfurt, also in der Nachbauhauszeit, hat die Frankfurter Küche geschaffen und damit den Blueprint für das, was wir heute so als Zeilenküche in den Geschosswohnungsbau integriert kennen. Ich denke, das ist so der genetische Code, mit dem wir uns immer noch beschäftigen.
Ja, das war eine sehr funktionale Küche, in der sozusagen alles seinen Platz hatte. Sehr praktisch und separat, also ganz separiert, aber auch vom restlichen Wohnraum, oder?
Ja, ich meine, das hängt mit den damaligen Wohnungsbaugrundrissen und auch den baulichen Möglichkeiten zusammen. Aber Margarete Schütte-Lihotzky hatte jenseits des Funktionalismus auch noch ein paar andere Gründe. Sie wollte tatsächlich auch für die damalige Hausfrau Freizeit schaffen, wollte die Kochabläufe so in den Alltag integrieren, dass am Nachmittag 2 bis 2,5 Stunden Zeit auch für andere Tätigkeiten frei werden. Also das konnte Arbeit sein oder Selbstverwirklichung oder Freizeit. Und dafür wollte sie die Kochabläufe vorwiegend verbessern.
Aber tatsächlich ist es damals eben auch ganz noch klar gewesen, die Küche ist der Ort für die Frau im Wohnen. Das hat sich mittlerweile auch ziemlich verändert. Welche Rolle spielt denn die Küche in heutigen Wohnkonzepten?
Also die Küche hat sich historisch ein paar Mal geändert. In der klassischen Architektur, sagen wir mal vor dem 20. Jahrhundert, ist die Küche gar nicht Teil des Wohnens, sondern der sogenannten Ökonomie, also ähnlich wie Hauswirtschaft oder wie Viehwirtschaft oder Feldwirtschaft, also Teil des Wirtschaftskonzeptes des Haushaltes. Und es gibt eine Schnittstelle, sagen wir mal, vom Kochen in die Wohnung hinein. Und als dann mit der Industrialisierung die Küche in den Geschosswohnungsbau eingezogen ist, jeder individuell gekocht hat, war sie eine Zeit lang so ein Fremdkörper, der nicht mal einen eigenen Raum gehabt hat, sondern aus eine Herdstelle hat sich dort ausgeweitet und etabliert und immer mehr Raum eingenommen. Und schon aus der Zeit gab es etwas, was man heute wieder proklamiert, die sogenannte offene Küche. Also, dass man gerne nicht einen nur zum Kochen oder zur Bevorratung vorgesehenen Raum hätte, also rein funktional gesehen, sondern einen Raum, der eigentlich schon in den Essplatz oder mit in den Wohnbereich mit übergeht, im Prinzip in großer Gemeinschaftsraum. Also das ist etwas, was man heute wieder proklamiert und heute vielleicht aus anderen Gründen als damals. Damals, weil es noch gar nicht in den Grundrissen eine ausgesprochene Küche gegeben hatte. Heute, weil man sagt, es macht keinen Sinn, sozial Menschen in die Küche zu schicken und dort alleine arbeiten zu lassen und gleichzeitig im Wohnzimmer Flächen frei zu haben. Also vor allem auch die Immobilienwirtschaft hat intelligente Grundrisse präsentiert in den letzten Jahrzehnten, wo man zeigt, wenn man die Küche verbindet mit dem Wohnraum, die jeweilige Verkehrsfläche, also der Raum, wo ich mich bewege, mal für die Küche genutzt werden kann und mal fürs Wohnzimmer, weil diese beiden Flächen ja selten gleichzeitig benutzt werden. Das heißt, man kann mehr Komfort erhalten und spart gleichzeitig auch noch ein paar Quadratmeter Fläche ein.
Genau, das ist dann tatsächlich auch, was den Raumverbrauch angeht, noch mal ein bisschen praktischer. Trotzdem ist die Küche oder gleichzeitig ist die Küche damit vom eben funktionalen zum sozialen Raum geworden, auch zu so einer Art Präsentierteller. Ne? Woran zeigt sich das denn?
Naja, es zeigt sich so ein bisschen, dass sich die Statussymbole in den letzten Jahrzehnten auch verschoben haben. Also was der Neuwagen war oder was die große Urlaubsreise war, jetzt auch schon in der Zeit vor Corona, hat sich auch in Richtung Küche verschoben. Die Küche ist natürlich ähnlich wie das Badezimmer der Bereich, wo man auch die eigene Gesundheit oder Fitness anzeigt. Also je bewusster ich mich ernähre, je genauer ich meine Lebensmittel selektiere, je internationaler ich koche, desto mehr Erfahrung habe ich. Also da hängen eine ganze Menge an Statusparametern an der Küche dran, weswegen die Küche tatsächlich auch zu so einem Ort geworden ist, den man auch gerne zeigt, während früher ja der Essplatz der Ort war, den man gezeigt hat und wo man Gäste eingeladen hatte und nicht die Küche. Also das hat sich ein bisschen in die Richtung verschoben und passt, glaube ich, so zu den gesellschaftlichen Trends der letzten Jahrzehnte.
Ja, man kann auch seinen Gerätepark so ein bisschen zeigen, was man irgendwie an tollen Hightech-Küchengeräten, der gibt es ja auch immer mehr, hat. Und der Küchenblock steht wahrscheinlich auch so ein bisschen dafür, also das Zugewandte zu dem offenen Raum, anstatt die Küchenzeile, die ja abgewandt ist, wo der oder die Kochende dann halt mit dem Rücken zum Raum steht. Ist offene Küche irgendwie auch so ein bisschen so ein Bild für die offene Gesellschaft, kann man das so sagen?
Ja, ich glaube schon, dass da was, dass sich da was verändert hat. Also unser Rollenbild in der Familie, unser Rollenbild auch was Männer, Frauen anbetrifft, im Haushalt hat sich ja gewaltig gedreht und zum Glück. Und die alte Zeilenküche von der Margarete Schütte-Lihotzky, die Frankfurter Küche, wurde mal abgeleitet aus einer Speisewagenküche des damaligen Mitruper Speisewagens. Und da war klar, also in einem Speisewagen aufgrund der Grundrissmöglichkeiten in einem Zugwaggon kann ich also wenig anders machen als die Zeilenküche. Während man irgendwann festgestellt hat, dass man, wenn man zu zweit in einer Zeilenküche arbeitet, man ja gar nicht dialogorientiert ist, sondern man steht zeitlich versetzt nebeneinander, aber man schaut sich nicht an, man kann sich nicht gegenseitig Dinge reichen. Man konkurriert auch plötzlich um bestimmte Ressourcen, also um den Herd oder um die Wasserstelle. Man muss immer den anderen bitten, mal wegzugehen, damit man in die und die Schublade rankommt. Und da ist plötzlich so ein freistehender Küchenblock das Gegenmodell. Also ich habe ein Gegenüber, ich kann ihm in die Augen schauen, ich kann ein Gespräch führen und nicht nur gegen die Wand reden oder gegen die Wand schauen. Und ich glaube, dass das ist etwas ist, was die Leute suchen. Also sie suchen ja nicht maximale Ausnutzung der Fläche, also dass alle Geräte perfekt untergebracht sind und ich mich dann aber in dieser Maschine, in dieser Kochmaschine überhaupt nicht mehr wie ein soziales Wesen verhalten kann, sondern sie suchen ja vielleicht den Dialog, den Austausch, die Zusammenarbeit auch. Und Küche ist heute Zusammenarbeit in vielen Haushalten.
Ja, wir kriegen das ja auch ganz viel vorgeführt, ne? In Kochstudios, in den Medien. Ja. Die sind ja beinahe omnipräsent und die kochen natürlich in die Kamera nach vorne. Da wird auch so ein Küchenbild, so ein zugewandtes Küchenbild geprägt, ne?
Ja. Mhm. Ja, und das ist ja was Schönes eigentlich. Also man mag gar nicht mehr dran glauben, dass es in den 50er Jahren eine DIN-Norm gegeben hat, die im Wohnungsbau 6 Quadratmeter Küchen ohne Fenster propagiert hat. Also da sind wir zum Glück weg davon.
Auch die Küchenstudios, also die Orte, an denen Küchen ausgestellt und verkauft werden, zeigen ja sowas. Sind Sie gerne in Küchenstudios unterwegs, so als Designer?
Na, ich bin das aus fachlichen Gründen natürlich immer wieder vielleicht eher auf Messen oder bei bestimmten Herstellern als jetzt selber tatsächlich in Küchenstudios. Also mit der Vertriebsstruktur beschäftige ich mich jetzt nicht jeden Tag. Aber sagen wir mal, auf Messen werden ähnliche Bilder gezeigt.
Und die Küche der Zukunft, wie sieht die aus? Vernetzt und mit mitdenkendem Kühlschrank und komplett Social Media tauglich?
Ich meine, da gibt es mehrere Haltungen. Die einen sagen, es gibt bestimmte Verbesserungen, wenn ich Geräte smart mache. Und es gibt auch berühmte Architekten, die gesagt haben, ich hätte gerne ein dummes Haus, weil das muss eigentlich gar nicht so viel denken, wenn wir es richtig gebaut haben. Kann es auch, wie soll man sagen, ganz still und leise vor sich hin funktionieren, ohne smart zu sein. Und ich glaube, das gilt auch für die Küche. Also es macht Sinn, bestimmte Geräte heute in eine Küche zu integrieren, sagen wir mal wie Tablets, weil ich vielleicht dann doch mir ein Kochvideo anschaue oder während ich koche vielleicht sogar mit Freunden einen Videocall habe. Und also wenn sowas heute möglich ist, finde ich das klasse. Aber ob wirklich mein Handy mit meinem Kühlschrank und mit dem Herd telefonieren muss, um eine Bestellung aufzugeben, das nimmt natürlich an manchen Stellen auch viel Sinnlichkeit weg. Es ist natürlich schön, auch einzukaufen und sich inspirieren zu lassen von den Dingen, die es auf dem Markt oder in einem bestimmten Geschäft geht. Und wenn Einkaufen nur noch dazu wird, dass 6 Liter Milch nachbestellt werden, weil die gerade fehlen im Kühlschrank, dann geht natürlich was verloren, was wir eigentlich uns wünschen von dem Vorgang des Kochens auch im Tagesablauf.
Sie sind ja jetzt selbst Designer, wir haben eben darüber gesprochen. Wie sieht denn Ihre Traumküche aus?
Ich habe eine Traumküche. Also wir wohnen in einem Geschosswohnungsbau, in Gründerzeitwohnung in München, gar nicht mal ein großer Grundriss für die Küche. Die damaligen Wohnungen hatten eher kleine Küchen, also bei uns sind es 12 Quadratmeter, und vor ein paar Jahren haben uns das sehr genau angeschaut und haben uns überlegt, was wir auf dieser kleinen Fläche eben machen können. Da war auch vorher schon ein Essplatz und ein Sitzplatz in dieser Küche enthalten. Und wir haben doch eine schlaue Planung, diesen Platz sogar noch vergrößert, indem wir so eine Art Alkovenbank in ein seitliches Regal mit integriert haben. Und wenn wir wollen, können in dieser Küche 8 Personen sitzen, was immer wieder passiert. Und das zeigt, dass das Konzept funktioniert und dass die Küche sogar manchmal mehr als das Wohnzimmer ein Ort von solchen Treffen und Versammlungen ist, also mit Freunden genauso wie in der Familie.
Ja, hoffentlich bald wieder auch ein Ort für Versammlungen und Freunde. Ja. Die Küche hat sich gewandelt vom eher rein funktionalen Raum für die Essenzubereitung zum sozialen Zentrum und Präsentierteller in der Wohnung. Der Rosenheimer Designprofessor Kilian Staus hat uns erklärt, wie es dazu gekommen ist. Herr Staus, vielen Dank.
Ich danke Ihnen, Herr Brandl.